würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Jesus, wir wollen auf deinem Weg gehen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen von dir hören. Danke, dass du den Heiligen Geist dazu gegeben hast, der uns hilft beim Verstehen, der in uns wirkt, was dir gefällt und was uns leitet, der uns leitet auf dem Weg, der dir, dreieiniger Gott, Ehre bereitet. Und ja, so bitte ich dich, schenk auch jetzt Kraft und Freude und Konzentration beim Hören und Aufnehmen deines Wortes. Bitte öffne mir das Herz, bitte öffne uns die Herzen und auch die Ohren, schenk Kraft und Konzentration dazu. Amen. Ich habe mein Bild mitgebracht und würde gerne mal von euch wissen, ob das irgendjemand von euch lesen kann. Kann das irgendjemand lesen? Nein? Keiner? Russische Sprache? Nee. Also ich kann es auch nicht lesen und ich kann euch auch nicht mal sagen, was für eine Sprache das ist. Tatsächlich gibt es niemanden auf der Welt, der das lesen kann. Diese Schrift ist aus einer Seite aus dem sogenannten Voynich-Manuskript. Das Voynich-Manuskript ist das seltsamste Buch der Welt. Es ist geschrieben in einer Sprache, die keiner lesen kann. Und in einer Sprache, die auch bisher noch nie irgendwo anders aufgetaucht ist. Dieses Voynich-Manuskript stammt nachweislich aus dem Mittelalter. Es hat ungefähr 100 Seiten. Zwischendrin sind dann noch solche Abbildungen drauf, wie man auf dem anderen Bild sieht. Und seit über 100 Jahren, da ist dieses Buch dann irgendwann wieder in Umlauf gekommen, wurde von einem Herr Voynich eben entdeckt und dann weiterverkauft. Ist inzwischen in einem Museum. Seit über 100 Jahren versuchen auch die Forscher oder immer wieder Forscher, diese Schrift zu entschlüsseln und irgendwie rauszukriegen, wer da was geschrieben hat. Bisher hat es keiner geschafft. Es bleibt ein Rätsel, was da steht. Irgendein genialer Geist aus dem Mittelalter hat da irgendwelche Geheimnisse drin verschlüsselt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch wirklich alles völlig Nonsens. Wir feiern heute Pfingsten. Und wir feiern, dass der Heilige Geist Gottes dauerhaft in diese Welt gekommen ist, zur Gemeinde gekommen ist, um zu wirken. Und eine Sache, die der Heilige Geist auch getan hat, letztendlich auch unabhängig von Pfingsten, aber trotzdem eine Sache, die der Heilige Geist getan hat, er hat Menschen geleitet, dass sie dieses Buch schreiben, dass sie die Texte der Bibel schreiben. Gott wollte etwas mitteilen. Und er hat es getan in Worten, in einer Sprache, die man lesen kann. Nicht geheimnisvoll, nicht so, dass es keiner versteht, sondern er hat es so geschrieben, dass man es lesen kann. Er hat es nicht verschlüsselt, er hat keine Geheimsprache benutzt, sondern er drückt sich in menschlichen Worten aus. Und damit sind wir beim Thema für heute, die Inspiration der Bibel. Gott drückt sich in menschlichen Worten aus. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel und über die Frage, was machen wir denn mit der Bibel? Und das heute eben an Pfingsten mit dem Werk des Heiligen Geistes, der Inspiration der Bibel. Und wir werden schauen, was genau es dabei auf sich hat. Und wir machen das in drei Punkten. Erstens, der Heilige Geist leitet die biblischen Autoren. Was dabei entsteht, ist zweitens ein Text, genau wie Gott und Autor ihn wollten. Und daraus folgt für uns drittens, die Bibel ist vollkommen vertrauenswürdig und irrtumslos. Und wir fangen an, dass wir schauen, der Heilige Geist leitet die biblischen Autoren. Und die Paradestelle für das ganze Thema mit Inspiration ist eigentlich 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also hier haben wir das. Es wird gesagt, die ganze Heilige Schrift kommt von Gott. Gott hat alle Schrift eingegeben. Und von diesem Wort eingegeben kommt auch dieses Wort der Inspiration der Bibel. Im Griechischen steht hier Theopneustos. Dieses Wort ist ein zusammengesetztes Wort aus Theos für Gott und dem Tunwort Pneo, was Hauchen oder Wehen bedeutet. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Er hat sie durch seinen Geist eingehaucht. Und im Lateinischen heißt das dann, wurde das dann übersetzt zu Divinitus Inspirata. Also göttlich, Divinitus und Inspirata eingehaucht. Und Inspirare, inspirieren, das ist eben auch bei der Bibel passiert. Es gibt die Inspiration der Bibel, sie ist von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht. Er hat sie inspiriert. Und wer weiter Latein oder auch Griechisch versteht oder ein paar biblische Zusammenhänge kennt, der merkt dann natürlich, okay, das hat ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun, dem Spiritus Sancti. Der Heilige Geist weht und er ist es, der dieses Werk der Inspiration getan hat, als Teil der Gottheit. Er wurde von Gott ausgehaucht, sozusagen dieser Heilige Geist, und befähigte Menschen, die Texte der Bibel zu schreiben. Die Bibel ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er als Teil der Gottheit hat es durch Menschen Stück für Stück hervorgebracht. Jedes Buch vom Heiligen Geist inspiriert und von einem Menschen geschrieben. Und dass der Heilige Geist da aktiv war, das sehen wir auch noch gleich noch ganz explizit bei der zweiten Paradestelle für die Inspiration. Aber zunächst müssen wir hier erstmal noch klären, was genau ist denn mit alle Schrift gemeint. Wenn Paulus von der Schrift redet, da meint er grundsätzlich das Alte Testament mit den Büchern, die wir dort heute eben drin haben. Das wird auch hier direkt im Kontext deutlich, wenn man die Verse davor lesen würde. Da sagt er zu Timotheus, es sind die heiligen Schriften, die du, Timotheus, als Sohn einer Jüdin von klein auf kennst, und sie helfen dir im christlichen Glauben und sie helfen dir, weise zu werden. Also es ist insgesamt recht klar, dass Paulus damit das Alte Testament meint. Und dann könnte es aber durchaus sein, dass Paulus da auch schon das Neue Testament mit einbezogen sieht. Insgesamt ist da ein bisschen das Problem, das Neue Testament war da noch nicht vollständig da, als er das an Timotheus geschrieben hat. Also wir können nicht einfach sagen, ja, natürlich meint Paulus damit die ganze Bibel, weil die gab es eben noch nicht. Aber was wir wissen ist, zum Teil waren definitiv schon einige Bücher aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament auch schon da, als er das geschrieben hat. Woher wissen wir das? An einer anderen Stelle im ersten Timotheusbrief, der eben vor dem zweiten Timotheusbrief war, da zitiert Paulus Jesus, was Jesus mal gesagt hat, und er sagt, so sagt es die Schrift. Also die Stelle in 1. Timotheus 5, Vers 18, da sagt er, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Das ist Altes Testament. Und dann sagt er noch, und Doppelpunkt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist ein Zitat von Jesus. Paulus zitiert hier Jesus, was Jesus in Matthäus 10, Vers 10 zu den Jüngern gesagt hat. Und das leitet Paulus ein mit, denn die Schrift sagt. Also auch das war für ihn schon Teil der Heiligen Schrift. Was Jesus da gesagt hat, es lag schon in Schriftform vor und war Teil der Heiligen Schrift. Zumindest eben das Matthäus-Evangelium. Das lag vor, aber wahrscheinlich auch andere Texte, die wir heute im Neuen Testament haben. Und dann glaube ich, kann man schon auch sagen, in 2. Timotheus 3, Vers 16 ist das Neue Testament sicherlich nicht ausgeschlossen. Auch das Neue Testament hat den Anspruch, Wort Gottes zu sein. Und nach 2. Timotheus 3, Vers 16 ist es eben genauso wie das Alte Testament vom Geist Gottes in ganz besonderer Weise eingegeben worden. Er hat Menschen befähigt, diese Texte zu schreiben. Und dann kommen wir jetzt zu der zweiten Paradestelle für die Inspiration der Bibel. Und das ist 2. Petrus 1, Vers 21. Und da heißt es, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. Also Weissagungen, Prophezeiungen aus dem Alten Testament wurden nicht von Menschen hervorgebracht. Sie haben es sich nicht selbst ausgedacht. Die Sachen wurden von Menschen ausgesprochen und auch aufgeschrieben, aber die Prophezeiungen im Alten Testament wurden nicht von diesen Menschen selbst letztendlich hervorgebracht. Die Propheten im Alten Testament redeten von Gott her. Sie redeten in seinem Auftrag. Er hat sie gesandt. Und sie redeten dabei auch geleitet oder getrieben vom Heiligen Geist. Er hat durch sie gesprochen. Das ist der Anspruch, der hier erhoben wird für die Bibel oder für das Alte Testament, für die Prophezeiung. Und ich glaube aber, dass es hier auch wieder nicht nur für die Prophezeiungen im Alten Testament gilt, also nicht nur im Sinne von Weissagungen für die Zukunft. Nein, ich glaube, auch das ist wieder so gemeint, auch alle anderen Texte in der Bibel haben diesen Selbstanspruch. Sie sind inspiriert durch den Heiligen Geist, inspiriert durch Gott selbst. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Psalmen. Die Psalmen sind ja zu einem Großteil von David geschrieben und da sagt er selbst an einer Stelle Folgendes, in 2. Samuel, Kapitel 23, und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten, des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Jetzt kommt, was er sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Also David beansprucht, er hat es selbst erlebt, dass Gottes Geist durch ihn redet. Sein Wort war auf meiner Zunge. Und die Psalmen, das sind ja eigentlich menschliche Gebete zu Gott. Aber auch die sind, so sagt die Bibel hier, Worte, die Gott den Menschen eingegeben hat. Gottes Geist hat sie geleitet, hat die Menschen getrieben, als sie diese Gebete aufgeschrieben haben. Sodass es letztendlich beides ist. Es sind menschliche Gebete zu Gott, aber bei all dem hat Gottes Geist ihnen diese Worte gegeben. Und wir werden gleich noch ein bisschen genauer darauf schauen, was genau dabei ablief oder was wir sagen können, wie genau wir uns das vorstellen können, was dabei ablief. Hier müssen wir jetzt erst noch einige Sachen klären, damit da keine Missverständnisse entstehen. Also ja, die Bibel als Ganze hat den Selbstanspruch, Wort Gottes zu sein und von Menschen aufgeschrieben worden zu sein, die von Gottes Geist geleitet sind. Aber das heißt nicht, dass die Autoren immer oder grundsätzlich unfehlbar waren. Also es waren immer noch sündige und fehlerhafte Menschen. Sie konnten auch mal was Falsches sagen. Aber als sie diese Worte aufgeschrieben haben, die zum Wort Gottes gehören, da waren sie eben vom Heiligen Geist geleitet und in einer Weise, dass dabei keine Fehler entstanden. Und noch eine zweite Sache, die wichtig ist festzuhalten. Der Heilige Geist hat Menschen geleitet, die Bibel so zu schreiben, aber das heißt nicht, dass sowas heute nochmal möglich ist. Also nicht jeder, der den Heiligen Geist hat, ist deshalb inspiriert und kann inspirierte Worte Gottes weitergeben. Ich glaube, der Heilige Geist schenkt auch heute noch Eindrücke. Ja, und erinnert uns an Bibelstellen. Und er ist aktiv und er redet auch in gewisser Weise zu uns. Aber das ist keine Inspiration. Da wird nicht so etwas hervorgebracht wie die felsenfeste und endgültige Offenbarung Gottes in der Bibel. Da können wir klar sagen, das sind Worte des Heiligen Geistes. Alles andere Reden des Heiligen Geistes muss geprüft werden, muss immer an dem gemessen werden, was er schon hier gesagt hat. Und dann aber redet er auch, ja, und sollen wir uns von ihm leiten lassen. Und dann noch eine letzte Sache, eine inspirierende Predigt. Ich glaube, das kann es trotzdem auch mal geben. Beziehungsweise ich brauche auch für meine Predigten brauche ich auch immer wieder Inspiration. Und das meint dann aber, ich brauche Ideen. Oder eine inspirierende Predigt ist auch keine göttlich inspirierte Predigt, sondern eine, die einen motiviert oder weiterhilft, beziehungsweise einem eben auch wieder Ideen mitgibt für dies oder jenes. Also sowas gibt es schon, Inspiration und okay, man wird inspiriert. Aber das alles eben eher im Sinne von, dass wir sowas auch über einen inspirierten Künstler sagen würden. oder einen inspirierenden Künstler. Und das muss aber eben, glaube ich, unterschieden werden von der Inspiration der Bibel. Da muss das Wort Inspiration im Sinne von Gott eingehaucht in gewisser Weise reserviert bleiben für dieses Buch, die Bibel. Also das inspirierte Wort Gottes ist was anderes, wie wenn wir heute normalerweise sagen, dass etwas inspirierend ist oder wenn was, dass etwas inspiriert ist. Das ist was anderes, wenn wir da bei der Bibel von sprechen. Und ich glaube, trotzdem hilft uns auch die Vorstellung von Künstlern vielleicht an dieser Stelle. Weil auch bei Künstlern sehen wir, dass ein Künstler, wenn er ein Bild malt, irgendwie etwas von sich in sein Werk reingibt. So wie Gott etwas von sich in die Bibel reingibt. Das Werk trägt seine Handschrift. Ich bin irgendwann mal auf die Bilder eines Künstlers gestoßen, die ich echt sehr faszinierend fand. Ich habe euch davon mal 4 Bilder mitgebracht. Das sind Bilder von Daniel Richter. Kunst ist ja definitiv Geschmackssache. Und ich finde bei diesem Künstler, wie er diese Bilder gemalt hat, einfach diese Farben genial und insgesamt diese Komposition und auch irgendwie dieser starke Ausdruck. Aber ein Problem habe ich mit den Bildern. Und deshalb würde ich mir sie auch niemals irgendwo in mein Zimmer hängen und mein Wohnzimmer oder so hängen. Ich finde diese Bilder einfach viel zu düster. Und das hier sind auch eher nur die harmlosesten Bilder von ihm. Ich würde diese Bilder nicht so nah an mir dran haben wollen. Sie sind einfach irgendwie ein bisschen gruselig und nicht unbedingt schön. Tolle Farben, ja, faszinierende Komposition, aber einfach nicht schön. Vielleicht am ehesten noch das Große hier unten, aber auch da ist manches ein bisschen komisch und creepy und ein bisschen gruselig. Sie sind nicht so, wie ich die Welt sehen würde. Und Daniel Richter, dieser Künstler, war in seinem früheren Leben Punk. Also ein bisschen anti gegen alles. Heute ist er Kunstprofessor. Und er sagt selber sehr bewusst, in ihm sind ungeklärte Sachen, die er aber in seine Bilder reinpacken möchte. Ich glaube, Daniel Richter braucht genauso wie ich auch Jesus. Er hat etwas von sich in seine Bilder reingepackt. Ich finde das faszinierend, aber für mein Wohnzimmer wäre mir das einfach zu düster. Es wäre mir viel zu nah. Die Bibel finde ich auch faszinierend, sogar um einiges faszinierender und auch schön. Sie will ich bei mir im Wohnzimmer haben und sie in meinem Leben haben und mich davon prägen lassen, sie in mein Leben reinsprechen lassen. Warum? Weil Gott auch da etwas von sich reingepackt hat. Und vor allem, weil Gott eben sich was von sich da reingepackt hat. Es ist ein Buch inspiriert von seinem eigenen Heiligen Geist, von ihm selbst. Und dann möchte ich auch dich fragen, was lässt du nah an dich ran? Wer bestimmt, wie die Zimmer in deinem Herzen aussehen dürfen? Was darf dich prägen? Und ich glaube definitiv, Bilder an der Wand sind da bei uns oder bei den wenigsten von uns das Problem. Anderen Bildern geben wir aber viel, viel mehr Einfluss auf uns. Und auch da steht jeweils so etwas wie eine Inspiration dahinter. Wähle sorgfältig aus, was du wie viel konsumierst. Es prägt dich. Und es geht in dein Herz. Hier wirst du von Gott geprägt. Hier hat er etwas von sich reingepackt. Wenn du die Bibel liest, kriegst du von ihm Ausrichtung und Motivation und Ideen für dein Leben. Und du und ich, wir brauchen das. Wir brauchen das, was der Heilige Geist inspiriert hat. Und dann müssen wir uns noch einmal genauer anschauen, was genau ist dabei passiert, als er die Bibel inspiriert hat. Was ist da entstanden, als der Heilige Geist Menschen geleitet hat, das Wort Gottes zu schreiben? Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt. Dabei entsteht ein Text, der genauso ist, wie Gott und Autor ihn wollten. Also wir haben sozusagen einen Text, der zwei Autoren hat, zwei Schriftsteller, zwei Personen, die daran mitgewirkt haben, dass er entsteht. Gott und der Mensch, der es aufgeschrieben hat. Und dann ist die Frage, okay, und wie genau lief das dann ab? Beziehungsweise was genau ist da passiert? Was ist da entstanden? Und was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es nicht irgendwie diktiert wurde. Also Gott hat nicht Wort für Wort dem Menschen gesagt, was er schreiben soll. Das finden wir an keiner Stelle, dass das grundsätzlich die Methode war. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo das der Fall war, wo das so passiert ist, wie zum Beispiel bei den 10 Geboten. Die 10 Gebote waren wahrscheinlich mehr oder weniger direkt von Gott diktiert oder vielleicht sogar direkt von ihm aufgeschrieben worden. Denn in 2. Mose 31, Vers 18, da heißt es, und als er, Gott, auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, wo eben die 10 Gebote draufschrieben, und jetzt beschrieben mit dem Finger Gottes. Also die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten wurden sehr direkt von Gott geschrieben und an die Menschen weitergegeben. Vielleicht sogar wirklich übernatürlich direkt in diesen Stein reingraviert. Und so ist das aber nicht grundsätzlich bei der ganzen Bibel, sondern da ist es eher ein Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Gott beruft ganz unterschiedliche Menschen und er gebraucht sie dann völlig in ihrer Eigenheit, völlig in dem, wie sie sind. Also die Texte tragen auch etwas von dem in sich, wie sie als Menschen sind. Gott benutzt die Autoren nicht als Schreibmaschinen. Er schaltet ihre Persönlichkeit nicht bei einem Schalter irgendwie aus, sondern Gott benutzt sie in ihrer Eigenart, um die biblischen Texte zu schreiben. Wo sehen wir das? Ein Beispiel, da gibt es zum Beispiel König Salomo. König Salomo hat als König unglaublich viele Möglichkeiten. Er war reich und er war auch sehr weise und intelligent. Und er schrieb dieses Buch Prediger und auch die Sprüche. Und im Buch Prediger, da heißt es zum Beispiel dann im ersten Kapitel in Vers 12 bis 13, ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Also er war genau der richtige Mann, um genau das zu tun. Einmal alles ausprobieren, was es in dieser Welt gibt. Alles erforschen, sich über alles Gedanken machen und alles mal darauf abklopfen, welchen Sinn es tatsächlich hat. Und darum geht es dann in dem ganzen Buch Prediger, um seine Beobachtungen, die er bei dieser Sinnsuche gemacht hat. Und seine selbstgemachten Beobachtungen, die hat er dann aufgeschrieben. Und was er da aufschrieb, dabei leitete ihn der Heilige Geist, sodass ein göttlich inspirierter Text entstand. Gott gebrauchte ihn in seiner Eigenart. Und Salomo blieb bei all dem der völlig der weise und wortgewandte und auch der sinnsuchende König. Und wir müssen nicht alles nachmachen, wovon er geschrieben hat. Aber sein Text ist genauso, wie er und wie Gott ihn haben wollten. Alles davon ist inspiriertes Wort Gottes. Es trägt seine Handschrift. Gott redet dadurch. Es ist wahr und unfehlbar. Aber es trägt auch die Merkmale von König Salomo. Weil auch er der Autor ist, der menschliche Autor, der vom göttlichen Autor mit seinen Eigenheiten gebraucht wurde. Ein anderes Beispiel ist Paulus. Paulus hat ja viele Briefe im Neuen Testament geschrieben und Paulus war ein Schriftgelehrter. Er sagt mal über sich selbst in Apostelgeschichte 22, Vers 3, ich bin ein jüdischer Mann, aufgewachsen in dieser Stadt Jerusalem, und ich bin mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Was er da sagt, das ist so, wie wenn er heute einer sagen würde, Leute, ich habe in Oxford studiert, also in einer weltweit renommierten Universität, und der hervorragende Wissenschaftler, der war mein Doktorvater. Also Paulus war ein unglaublich gelehrter und gebildeter Mensch. Vor allem einer, der sich gut im Alten Testament auskannte. aber auch einer, der sonst sehr, sehr viel mit Texten umgegangen ist. Und auch das, dass es so war, auch das merkt man, wenn man Paulus' Briefe liest. In diesen Briefen argumentiert er so viel argumentativ und logisch und baut seine Argumente auf dem Alten Testament auf, auf Texten des Alten Testaments auf. Und dann hat er diese super langen Schachtelsätze und ist alles rhetorisch sehr gut aufgebaut und gut aufeinander abgestimmt. Auch er als Paulus gibt etwas von sich in diese Texte rein. Seine Leidenschaft, seine Erfahrungen, seine Worte, die er sich überlegt hat. Und gleichzeitig wirkt auch hier bei all dem der Heilige Geist mit. Die Worte kamen Paulus nicht einfach so in den Sinn, aber sie wurden ihm auch nicht diktiert. Also letztlich bleibt es ein bisschen im Dunkeln, wie genau das abgelaufen ist. Es ist ein bisschen wie bei dieser Frage nach Erwählung und Verantwortung des Menschen. Wir finden einfach beides in der Bibel. Wir haben da die Worte der menschlichen Autoren, die so sind, wie es der Persönlichkeit des Autors entspricht. Aber wir haben eben auch die Aussage, all das sind Worte Gottes, inspiriert durch seinen Geist. Wir können nicht genau sagen, wie es abgelaufen ist. Wir können nur sagen, was dabei entsteht, ist ein Text, der bis in jedes Wort so von Gott gewollt ist, der aber trotzdem durch die Gehirnwindungen des Autors ging. Und das ist so schwer, glaube ich, zu verstehen, weil wenn man sagt, es ist bis in jedes Wort hinein von Gott inspiriert, denkt man meistens, ja, er hat es diktiert. Aber er hat es nicht diktiert. Aber trotzdem ist es bis in jedes Wort hinein von ihm gegeben. Er hat eben den Menschen nicht als Marionette benutzt. Er hat nicht seine Menschlichkeit und Persönlichkeit ausgeschaltet, sondern er hat ihn gebraucht, wie er ist. Und so sind diese biblischen Texte entstanden, die bis in jedes Wort hinein genauso sind wie Gott und wie der menschliche Autor es wollte. Vielleicht hilft auch da, ich weiß nicht, wie schwer das jetzt da zu folgen ist und das für sich auseinander zu dröseln, oder weiß ich nicht, wie das für jeden Einzelnen von euch ist. Vielleicht hilft auch da ein bisschen ein Vergleich zur Kunst. Und dann auch das Ganze mal sacken zu lassen. Aber auch jetzt zur Kunst. Es gibt in der Kunst auch die Richtung des Fotorealismus oder Hyperrealismus. In dieser Richtung wird haargenau ein Foto oder ein Motiv abgemalt, sodass es quasi aussieht wie ein Foto. Auch dazu mal ein Bild. Sieht aus wie ein Foto. Und da gibt es noch andere Bilder. Sieht aus wie ein Foto, aber es ist wirklich haargenau gemalt. Fotorealismus. Und das, finde ich, sind wirklich Meisterwerke. Man hätte auch ein Foto machen können, aber dabei müsste nicht unter Beweis gestellt werden, wie genial und wie gut der Künstler malen kann. Als Gott die Bibel hat aufschreiben lassen, da hat er auch nicht irgendwie einen Computer ein Kunstwerk schaffen lassen. Kein Automaten, keine Mechanik. Er hat nicht einfach in die Tasten gehauen und der Mensch musste dann ausspucken, was Gott ihm eingegeben hat. Gott hat Menschen gebraucht, die an sich fehlbar sind, aber er hat sie so befähigt, dass sie selber, aber unter seiner Leitung es genauso schreiben, wie er es haben wollte, wie auch sie es haben wollten. Und letztendlich dann auch ohne Fehler, obwohl sie eigentlich auch fehlbar sind, diese Menschen. Die Eigenart der Autoren, die ist nicht aufgehoben. Nicht jedes Bild sieht aus wie das andere. Und in dem Sinne ist es vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen anders als beim Fotorealismus. Die biblischen Autoren haben schon auch was von sich mit reingegeben. Der eine hatte viel mehr Interesse an der und der Sache als ein anderer. Sie benutzen durchaus unterschiedliche Farben oder auch unterschiedliche Methoden. In der Bibel gleicht nicht ein Text dem anderen. Aber sie passen trotzdem alle zusammen. Sind alle genauso, wie Gott es wollte und wie es der menschliche Autor wollte. 1:1, 100%. Und deshalb musst du auch beim Bibellesen immer diese Frage stellen. Was wollte der Autor mit diesem Text sagen? Frag dich, was wollte der menschliche Autor und was wollte gleichzeitig der göttliche Autor damit sagen? Frag den Text diese Sachen, wenn du bei dir die Bibel liest. Du hast den Text vor dir und du kannst damit arbeiten. Jemand hat da tatsächlich eine Bedeutung reingelegt und er wollte, dass du es verstehst. Er will, dass du es nachvollziehst und ergründest, was da steht und warum es da steht. Wenn du Bibel liest, dann stell Fragen. Mit Fragen kommst du so viel weiter. Und wir werden das alles auch noch vertiefen in späteren Predigten in ein paar Wochen, wie das genau ist mit dem Bibellesen und Fragen stellen und weitere Methoden dazu. Hier haben wir jetzt erstmal gesehen, okay, der Heilige Geist hat Menschen geleitet, das Wort Gottes aufzuschreiben und was dabei entsteht, ist ein Text, der genauso ist, wie Gott und Autor ihn wollten. Und diese Grundregel ist eben, frag dich, stell diese Frage, was wollte der Autor in dem Text sagen? Und jetzt wollen wir noch darauf schauen, was folgt daraus? Was heißt das für uns? Es heißt für uns, wir können der Bibel vollkommen vertrauen, weil sie völlig irrtumslos ist. Und das ist der dritte Punkt, die Bibel ist vollkommen vertrauenswürdig und irrtumslos. Also wenn die Bibel von Gott eingegeben wurde, dann können wir ihr komplett vertrauen. Und dann können wir davon ausgehen, die Sachen stehen dort wirklich mit Absicht. Und das ist das Erste, die Sachen stehen dort mit Absicht, weil Gott sie dort haben wollte und wir können ihr vertrauen. Und das Zweite ist, weil Gott sie in menschlichen Worten hat aufschreiben lassen, können wir sie auch verstehen und können wir sie analysieren. Und auch das bis in jedes Wort. Und das können wir zum Beispiel sehen, dass auch Jesus das gemacht hat. Und zwar wirklich auf eine sehr bemerkenswerte Weise. Wir hatten da ja zu diesem Thema Jesus, wie er die Schrift gesehen hat, auch schon vor ein paar Wochen was. Und da hatten wir auch diese Bibelstelle, wo es ein interessantes Gespräch gibt zwischen ihm und den Sadduzäern. Es sind unterschiedliche Meinungen darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, beziehungsweise ob es eine Auferstehung nach dem Tod gibt. Und Jesus sagt, ja, die gibt es. Die Sadduzäer sagen, nein, die gibt es nicht. Und dann sagt Jesus am Ende dieser Diskussion Folgendes. Matthäus 22, er sagt da, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr denn nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Und dann nennt er eine Stelle aus dem Alten Testament. Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden, sagt Jesus. Was macht Jesus hier? Er beruft sich auf eine Stelle im zweiten Mosebuch. Da hat Gott das zu Mose gesagt. Und Jesus sagt, weil Gott da gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, deshalb können wir sehen, ist Gott ein Gott von Lebenden und nicht von Toten. Und deshalb gibt es eine Auferstehung nach dem Tod, was er mit den Sadduzäern diskutieren wollte. Deshalb gibt es eine Auferstehung nach dem Tod, weil nur wenn es nach dem Tod nochmal weitergeht, kann erklärt werden, warum Gott immer noch sagt, ich bin ihr Gott. Ich war es nicht nur, als sie gelebt haben, sondern ich bin es immer noch, weil ihr Tod ist für mich keine Grenze. So, und wo kommt hier jetzt genau raus, wie sehr Jesus davon ausgeht, ich kann das wirklich sprachlich genauso nehmen, wie es dasteht. Jesus baut hier sein Argument darauf, in welcher Zeitform diese Sache steht. Also wenn hier stehen würde, Gott sagte zu Mose, ich war der Gott Abrahams und war der Gott Isaaks und ich war der Gott Jakobs. Wenn Gott das so gesagt hätte, dann hätte Jesus nicht sagen können, also ist Gott ein Gott der Lebenden. Wenn er es so gesagt hätte, dann wäre es nur eine Aussage über die Vergangenheit gewesen. Gott war das irgendwann mal. Aber Jesus sagt, Gott ist jetzt gerade gegenwärtig ihr Gott. Also weil das Wort Sein steht hier in der Gegenwartsform. Er ist ihr Gott. Das Wort steht nicht in der Vergangenheitsform. Er war ihr Gott. Sondern es steht geschrieben, er ist es. Darauf baut Jesus sein Argument auf. Für Jesus macht es einen Unterschied, in welcher Zeitform das Tunwort hier steht. Er geht wirklich davon aus, die Sachen stehen dort mit Absicht. und ich kann es mir genau anschauen. Er vertraut dem Wort Gottes bis in jedes Wort hinein. Er vertraut dem Wortlaut, dem, wie genau es geschrieben ist. Also das ist eine Sache, die wir daraus ableiten können, dass die Bibel inspiriert ist und ein Text ist, der genauso ist, wie Gott und menschlicher Autor es ihn wollten. Wir können jedem einzelnen Wort vertrauen und wir müssen uns anschauen, wie die Texte aufgebaut sind. Bis in jedes Wort hinein. Die Sachen stehen dort mit Absicht. Wir müssen schauen, was ist die Hauptaussage und gleichzeitig müssen wir schauen und können wir alle einzelnen Wörter ernst nehmen, können wir schauen, dass wir alle Wörter ernst nehmen. Und wir können das zum Beispiel auch einmal in einem anderen Vers deutlich machen. Zum Beispiel bei 2. Timotheus 3, Vers 16, was wir ja schon hatten. Da heißt es dann weiter im nächsten Vers, Vers 17, also alle Schrift ist von Gott eingegeben, damit oder dass der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also es soll in dieser Gesamtaussage nicht nur gesagt werden, die Schrift ist inspiriert und sie ist da und dafür gut, sondern das Ganze hat dann insgesamt auch ein Ziel. Und woran erkenne ich, dass es ein Ziel ist? An diesem kleinen Wort, damit. Die Bibel ist von Gott eingegeben und hat die und die Absicht. Das alles damit. Damit man als Mensch Gott kennen kann und man so leben kann, wie er es möchte und man ausgerüstet ist, was er durch einen tun will. Die Worte stehen da mit Absicht. Auch die kleinen Worte zwischendrin. Und wir können uns auf den Wortlaut verlassen. Und wenn wir das tun, entdecken wir so richtig, was Gott durch die Bibel sagen möchte. Und deshalb noch eine zweite Sache, die daraus folgt, beziehungsweise auch wieder zwei Sachen, die daraus folgen und zusammengehalten werden müssen. Die Bibel ist einfach in normaler menschlicher Sprache geschrieben, die studiert werden kann. Und gleichzeitig ist Bibellesen und die Bibel studieren auch ein übernatürliches Geschehen. Es ist Beziehungssache. Es bleibt immer etwas, was ich nicht ganz fassen und kontrollieren kann. Also ja, es ist einerseits menschliche Sprache, was Verständliches, wo ich dran arbeiten kann, was ich analysieren kann. Aber es ist eben auch wieder was Geheimnisvolles. Es ist ein Eintauchen in die Wirklichkeit Gottes. Und ich finde, es wird am deutlichsten zum Beispiel in dem, wie der Apostel Johannes schreibt. Zum Beispiel auch, wie er ganz am Anfang von seinem ersten Brief schreibt. Da schreibt er über Jesus. Und Johannes versucht hier in Wort zu fassen, was sich eigentlich kaum in Worte fassen lässt. Er schreibt da, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Also Johannes schreibt in seinem Brief von Jesus, er schreibt über ihn mit menschlichen Worten. Aber ihn, den er da beschreibt, den haben sie auch mit ihren Händen betastet. Und er war von Anfang an da. Und er ist das Leben. Und er war bei Gott, dem Vater. Und ist offenbart worden. Zu ihnen gekommen. Und sie schreiben davon und soll bewirken, dass sie genau mit ihm Gemeinschaft haben. Also es ist normale menschliche Sprache, die man studieren und analysieren kann. Aber es ist auch eine Beziehungssache. Und es ist was Geheimnisvolles. Es ist eine Begegnung mit dem Übernatürlichen. Man muss darauf reagieren. Es ist ein Geschehen, eine Beziehung, eine Begegnung. Es ist nicht nur Information. Es ist ein Eintauchen in die Wirklichkeit Gottes. Und dann ist es eben auch so, dass unser Bibellesen oder auch unser Studieren der Bibel niemals sein soll ein, du kontrollierst dabei die Schrift. Du sollst nicht meinen, dass du durch Auslegungsmethoden die Bibel kontrollieren kannst. Die Schrift soll dich kontrollieren. Du sollst dich von ihr kontrollieren lassen. Nicht du hast sie in der Hand, sondern sie hat dich in der Hand. Und es ist so ein Wunder und so eine geniale Sache, dass der allmächtige Gott wirkt und redet durch Worte, die du und ich lesen können. Durch Worte wirkt er, die schwarz auf weiß geschrieben sind. Und es sind Worte, die so lebendig werden können, weil sie von einem lebendigen Geist gegeben wurden, weil sie von einem lebendigen Gott handeln und weil er lebendige Menschen gebraucht hat, um sie aufzuschreiben und weil sie an lebendige Menschen gerichtet sind, wie du und ich, die immer mehr in dieses Leben, wie Gott es sich gedacht hat, mit hineingenommen werden sollen. Und das ist etwas, das musste ich mir nach dem Theologiestudium auch wieder erkämpfen. Es fing an in der Bibelschulzeit. Wir wurden ausgebildet in Exegese, ausgebildet, den Bibeltext gründlich zu lesen und zu studieren, uns die Satzstruktur ganz genau anzuschauen, jedes einzelne Wort zu analysieren, Auslegungsvarianten zu vergleichen. Das war unsere tägliche Arbeit. Darin wurden wir ausgebildet. Und die Bibelschule und bei mir dann auch die Theologische Hochschule später, waren schon auch bemüht zu schauen, okay, das alles soll natürlich auch verbunden sein mit dem persönlichen und geistlichen Leben, mit Beziehung. Es muss was da sein. Sie haben schon auch versucht, in diese Richtung zu prägen. Aber es war trotzdem einfach sehr analytisch und sehr kopflastig, die Bibelschulzeit und das Studium. Diese Prägung des Analysierens hat einfach überwogen. Und dann hielt ein Student eine Predigt für die Schulgemeinschaft. Es gab immer so Predigten dann, die wir vorbereiten mussten und der Schulgemeinschaft halten sollten. Und bei ihm ging es um Hebräer 4, wo es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Er hat dann in seiner Predigt auch gute Exegese gemacht, hat sich mit uns die Worte genau angeschaut, das denn, das kleine Wort am Anfang, was genau das Wort Gottes hier meint. Und dann hat er auch gesagt, Leute, was wir hier oft machen, fühlt sich manchmal an, wie einen toten Fisch zu sezieren. Und das ist es aber nicht. Es darf nicht sein, dass wir die Bibel einfach nur als ein totes Objekt wahrnehmen und untersuchen. Die Bibel liegt nicht wie ein toter Fisch vor uns, den wir sezieren. Bibellesen ist etwas Lebendiges. Arbeit gehört dazu, ja, zum Leben und auch zum Bibellesen. Aber es geht dabei eben vor allem um Vertrauen, um Beziehung, um Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist Bibellesen. Weil die Bibel so ist, weil sie so inspiriert wurde. Sie wurde von einem lebendigen Gott inspiriert. Und sein Wort und sein Geist, die machen lebendig. Und die sind lebendig. Deshalb arbeite mit der Bibel. Aber vor allem lebe mit der Bibel. Lebe mit ihrem Alltag. Lies sie an deinem Nachmittag in deiner freien Zeit. Hör sie, wenn du im Auto sitzt. Lebe mit der Bibel. Und du kannst ihr dabei vertrauen, dass sie Gottes Werkzeug ist. Dass Gott selbst dadurch wirkt und redet. Und er dich dadurch im guten Sinne kontrollieren und prägen wird. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und kein Geschöpf, keiner von uns ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag und möchte uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.